Rüdiger Wog, der letzte Gig, Kapitel 1. Es ist ziemlich kühl für den späten September. Der Fahrtwind fegt von allen Seiten über die hochgestellten, mit Schals zusammengehaltenen Krägen und zerzaust die Haare der beiden Cabrio-Fahrer. Seine braun, schulterlang und strubbelig, ihre glatt und honigblond. Im diffusen Herbstlicht scheint der Sportwagen über der schmalen Waldstraße zu schweben. Elisabeth hat ihre Handschuhe ausgezogen, sich bei Michael, der von allen nur Mike genannt wird, untergehakt und streicht mit den Fingerspitzen über die warme, glatte Oberfläche seiner Antiklederjacke. Sie lacht unentwegt und lässt ihren ausgestreckten Arm vom Wind tragen, wobei sie immer wieder die Hand öffnet und schließt, als wolle sie damit die Gräser, Wiesen und Bäume erst behutsam streicheln und dann festhalten, um so den Augenblick für immer einzufangen. Das Kassettendeck, CD-Player gibt es noch nicht, spielt Musik ab. Es ist Mikes Musik. Welches Lied war es doch gleich? Elisabeth konnte sich nicht mehr entsinnen. Die Erinnerung schoss mit dem feuerroten Cabrio und mit Mike davon. Immer wenn sie an ihn dachte, taten sich in ihrem Gedächtnis dieselben Bilder auf. Mike auf der Bühne, hinter dem Mikrofon, mit durchgeschwitztem T-Shirt oder schwarz-weiß kariertem Baumfällerhemd oder in ölverschmiertem Overall am Unterboden seines Cabrios herumschweißend in seinem Zimmer unter dem Dach, wo er im Schneidersitz die Gitarre auf dem Schoß, den Bleistift zwischen den Zähnen, Songs schrieb. Wenn er morgens in seinem kindischen Superman-T-Shirt vor lauter Müdigkeit kaum aus den Augen sehen konnte, Mike an der Hand auf dem zugefrorenen Badeweiher beim Schlittschuhlaufen oder eben jene Autofahrt von Regensburg über Sinzing nach Kelheim. Sie hatten damals in Regensburg bei ihren Eltern übernachtet und waren unterwegs zu Mikes Mutter, die sie zum Essen eingeladen hatte. Eigentlich war das fast jedes Wochenende so, selbst wenn Mike einen Gig oder Elisabeth eine Klausur hatte. Dennoch war dies die glücklichste aller Erinnerungen, obwohl oder vielleicht gerade weil an jenem Septembertag gar nichts Außergewöhnliches vorgefallen war. Elisabeth musste unweigerlich kichern, als sie das bunte Fotoalbum aufschlug und die verrückten Aufnahmen betrachtete, die sie, Mike, Wolf, die anderen Jungs der Band und Bettine, ja auch Bettine mit Elisabeths Polaroid-Kamera, ihrem ersten Fotoapparat, gemacht hatten. Die letzten eingeklebten Bilder waren von dem Open-Air-Konzert auf dem Michelsberg vor der Kelheimer Befreiungshalle. Das war das letzte Konzert der Band. Dann kam der leicht vergilbte Zeitungsartikel. Er war zweimal gefaltet, wodurch sich die Druckerschwärze einiger Lettern abgerieben hatte. Aber Elisabeth kannte den Artikel auswendig. Über die Jahre hinweg hatte sie ihn immer wieder gelesen und studiert. Sie hatte gehofft, irgendwo zwischen den Zeilen eine Spur zu entdecken, irgendetwas, vielleicht nur einen winzigen Denkanstoß zu finden, das den Journalisten und der Polizei entgangen war. Doch so oft sie den Text, dessen unveränderte Beständigkeit sie als gnadenlos und hämisch empfand, auch durchgegangen war, war sie niemals fündig geworden. Wie von einer körperlichen Anstrengung atmete sie tief ein und wieder aus. Dann entfaltete sie das dünne Blatt. Mike strahlte ihr mit solch einer Lebensfreude entgegen, dass sie unweigerlich schluchzen musste, sich mit dem Handrücken die Tränen aus den Augen wischte und die Hände an ihrem schwarzen Rock abstreifte. Ein weiteres hoffnungsloses Mal fing sie an zu lesen. Abendzeitung aus Bayern, 28.07.1995, Regensburg. 10 Jahre nach dem mysteriösen Verschwinden des damals 21-jährigen Michael Engel, genannt Mike, aus dem niederbayerischen Kelheim fehlt nach wie vor jede Spur des Vermissten. Das letzte Mal wurde Engel am späten Abend des 28. Juli 1984 zugleich von mehreren hundert Konzertbesuchern bei einer Open-Air-Veranstaltung in Kelheim gesehen, wo er mit seiner Hardrock-Band The Rebound auftrat. Bis heute ist nicht geklärt, ob der junge beliebte Mann einem Verbrechen zum Opfer fiel oder von sich aus untergetaucht ist. Schon wenige Wochen nach dem Rockkonzert im Sommer 1984 kursierten bereits die ersten zum großen Teil hanebüchenen Gerüchte. Zum Beispiel habe der Musiker bei einigen seiner Bandmitglieder hohe Spielschulden gehabt, die er nicht habe zurückzahlen können. Daraufhin habe er auf einem Frachtschiff mit Kurs auf Übersee angeheuert. Scheinbar hatte Engel immer wieder betont, dass er eines Tages in die USA auswandern wollte. Aber den Nachforschungen bei der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde zufolge hat Michael Engel niemals, auf legale Weise, amerikanischen Boden betreten. Ebenso erwies sich ein angeblicher Eintritt in die Fremdenlegion als unwahr. Genauso unhaltbar war die Mutmaßung über einen großen Lottogewinn. »Michael hat niemals Lotto gespielt«, äußerte Angelika Engel, die verwitwete Mutter Michaels, gegenüber der Presse. »Und selbst wenn er irgendwie zu Geld gekommen wäre, hätte er sich nicht einfach so damit aus dem Staub gemacht.« Weshalb die Kriminalpolizei erst nach mehr als einem Monat eine Großfahndung herausgab, stellte Angehörige, Freunde und Öffentlichkeit vor ein Rätsel, das seitens der Regensburger Einsatzleitung nur ansatzweise erklärt wurde. Der damals verantwortliche ermittelnde Beamte war der sich mittlerweile im Ruhestand befindende Hauptkommissar Jörg Forster. Unser Redakteur Hans Stauder, der seit 1984 den Fall verfolgt und in der Abendzeitung darüber berichtet, hat mit dem inzwischen 70-Jährigen in seiner Regensburger Wohnung gesprochen. »Herr Forster, tagtäglich werden Menschen vermisst. Das ist traurige Realität. Was macht den Fall Engel so spektakulär?« »Nun, spektakulär würde ich das nicht nennen, aber einige Aspekte sind doch außergewöhnlich, was diesen Fall von anderen abhebt. Nehmen Sie zum Beispiel die Umstände des Verschwindens. Ein regional bekannter Musiker löst sich in der Nacht nach einem Rockkonzert förmlich in Luft auf. Niemand, absolut niemand. Nicht seine Freundin, nicht seine Bandmitglieder und auch nicht seine Mutter wussten das Geringste über seinen Verbleib. Auch sonst wollte ihn niemand gesehen haben. Wir haben damals im großen Umkreis Tankstellen, Diskotheken und andere Nachtlokale aufgesucht. Kein Mensch konnte sich an das Gesicht erinnern, das in jenen Tagen in allen Regionalzeitungen zu sehen war. Sogar im Fernsehen wurde ein Ausschnitt des Konzertes gebracht. Diesen Ausschnitt haben wir dann auch an überregionale Fernsehsender geschickt. Wir erhielten keine einzige ernstzunehmende Reaktion. Sie sagten, es gebe mehrere außergewöhnliche Aspekte. Ja, das stimmt. Sie haben recht damit, dass Leute tagtäglich verschwinden. Aber meist handelt es sich dabei um ältere, senile oder verwirrte Personen, was natürlich auf den jungen Engel nicht zutrifft. Und irgendwelche Schlepperbanden interessieren sich nicht für 21-jährige Männer. Und dann ist da natürlich noch die Sache mit dem Plattenvertrag. Die Bandmitglieder versicherten uns, dass sich ein renommiertes deutsches Label sehr für die Band interessierte und der Vertrag schon unterschriftsfertig auf dem Tisch lag. Die Plattenfirma konnte uns das ebenfalls bestätigen. Da wäre es natürlich nicht sinnvoll, auszuwandern, so kurz vor dem Durchbruch. Gehen Sie also von einem Verbrechen aus? Ich persönlich habe das immer vermutet. Nur gibt es, wie Sie wissen, ohne Leiche kein Verbrechen. Also haben wir alles ausgeschöpft, was wir neben der Fahndung an Suchmöglichkeiten hatten. Verschiedene Hubschraubereinsätze rund um Kelheim, Bodensuchtruppen, Leichenhunde, Taucher und Wärmebildkameras. Das Ergebnis kennen Sie ja. Noch eine letzte Frage. Warum hat es fast einen Monat gedauert, bis die Ermittlungen richtig ins Laufen kamen? So kann man das nicht sagen. Wir haben von Anfang an intensiv ermittelt und uns dabei auf die Region Kelheim konzentriert. Auch im Nachhinein bin ich der festen Überzeugung, und die Ergebnisse der Großfahndung stützen diese Überzeugung, dass dies die richtige Entscheidung war. Denn was immer in der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 1984 passiert ist, hat in oder bei Kelheim stattgefunden. Angelika Engel lebt indes nunmehr in ständiger Unruhe und Zerrissenheit. Oft wünsche ich mir einfach nur Klarheit und einen Ort, wo ich wenigstens sein Grab besuchen und für ihn beten kann. Und dann kommt wieder die Hoffnung. Manchmal wache ich nachts auf und meine, die Wohnungstür leise quietschen zu hören. Dann stehe ich auf, mache das Licht an und niemand ist da. Elisabeth faltete den Artikel wieder zusammen und legte ihn behutsam wie einen leblosen Schmetterling in das Fotoalbum zurück. Sie schreckte ein wenig auf, aber nicht so heftig, dass er es wahrnahm, als Martin sie von hinten berührte. Seine großen Hände waren wie immer warm, selbst durch die schwarze Leinenbluse hindurch, und lagen schwer und beschützend auf ihren schmalen Schultern. »Komm«, sagte Martin, während er sich seine schwarze Krawatte hochschob. »Es ist Zeit. Wir müssen gehen.« Kapitel 2. »Es gibt Menschen«, dachte sich Hauptkommissar Leo Dietz, als er den Mann mit dem schütteren Haar in rotblau kariertem Arbeitshemd und grüner Latzhose betrachtete, »die ihre Mundwinkel immer so weit nach unten ziehen, als würden sie permanent einen bitteren Geschmack kosten. Wie kommt es«, fragte er sich, »dass manche Leute schon mit diesem gequälten Gesichtsausdruck aufzustehen scheinen und man befürchten muss, dass jedes an sie gerichtete Wort noch mehr Säuerlichkeit hervorrufen könnte?« Natürlich hatte der Mann kein leichtes Werk zu verrichten. Dicke Schweißperlen rannen ihm über das verbissene Gesicht, als er den Greifarm erneut in die dunkle, vom Schlamm aufgewühlte Wasseroberfläche tauchte. Er stand so weit vorne im Bug und beugte sich so weit dem Greifarm nach, dass Dietz, der schräg hinter ihm saß, schon befürchtete, er würde das Gleichgewicht verlieren und man müsste gar die beiden Taucher, die bereits ihre Neoprenanzüge abgelegt hatten, erneut losschicken, um ihn wieder herauszufischen. Während er noch darüber nachdachte, ob der Mann schwimmen könne oder nicht, tauchte der riesige stählerne Kopf wieder auf. Schilfgras und Algen hingen zwischen seinen Zähnen und anthrazitfarbener Schlamm triefte aus seinem Maul. Der Kranführer schwenkte den Greifarm über eine blaue, am Ufer ausgelegte Plane, auf der 5 Polizisten standen, 3 davon in Uniform, 2 in weißen, mittlerweile ziemlich besudelten Overalls und ein Mann in Zivilkleidung. Er öffnete so vorsichtig er konnte die Schaufeln. Nicht vorsichtig genug, denn das abermalige Bespritzen der Beamten mit dem schwarzen Morast zog einiges an lauten Flüchen nach sich.
»Und?«
rief Dietz zu seinen Kollegen, die dabei waren, die verklebten Schlingpflanzen zu entwirren, hinüber.
»Ist was dabei?« »Nein, Chef, wieder nichts«,
kam es zurück.
»Scheiße«,
murmelte der Kommissar mehr zu sich als zu dem Kranführer.
»Also dann noch einmal, jetzt etwas weiter hier drüben. Ja, genau, da meine ich, ganz vorsichtig bitte.«
Dann drehte er sich noch einmal zu den Männern auf der blauen Plane um.
»Und wenn wir den ganzen verdammten Weiher umgraben müssen, wir machen weiter, Stück für Stück!«
Wie zur Bestätigung ertönte plötzlich eine Sirene. Alle Köpfe wandten sich dem jungen Mann in Zivilkleidung zu, der sein Handy aus der Parkatasche zog und hektisch auf den Tasten herumtippte, um den Anruf abzulehnen.
»Entschuldigung«,
murmelte er mit hochrotem Kopf und steckte seinen langen brünetten Pferdeschwanz in die Kapuze, während sich die anderen Beamten grinsend wieder über den Schlamm hermachten. Der junge Mann stand hinter ihnen und blickte auf ihre dreckigen Rücken. Nun musste er grinsen.
»Wie Kinder im Sandkasten, jeder will als erster den Schatz finden«,
dachte er, wobei er sich schnell abwandte, damit niemand seine plötzliche Belustigung bemerkte. Seit er dieses Praktikum absolvierte, war er bei den Kollegen, oder besser gesagt bei seinen vielleicht künftigen Kollegen, immer wieder in die Bredouille geraten. Sei es, dass sie sich über seine langen Haare und über seinen alten Käfer lustig machten, oder dass er mit seiner ihm des Öfteren bescheinigten theoretischen FH-Klugscheißerei aneckte. Also hielt er es für das Beste, sich für den Moment aus der Affäre zu ziehen, indem er zu den Fahrzeugen ging, um sich noch einmal die Knochen anzusehen. Er öffnete den Kofferraumdeckel des VW-Busses und beugte sich über die große, orangefarbene Wanne. Die Knochen hatten so gar nichts Menschliches an sich. Sie waren nur notdürftig mit einem Pinsel gesäubert worden und muteten in ihrer dunkelbraunen, schwarz gefleckten Patina vielmehr wie morsches Holz oder schlecht präparierte Fossilien an. In der Mitte der Wanne lag ein Beckenknochen,
dessen Ausmaße ihm ungewöhnlich groß vorkamen. Links daneben befanden sich drei Wirbel, von denen einer nur mehr zu einem Drittel bestand, und rechts des Beckens lag ein großer, glatter, schwarzer Knochen. Der Länge nach zu schließen, musste es sich um einen Oberschenkelknochen handeln.
»Das ist nun das Innerste des Menschen«,
dachte sich der Praktikant. »Ein hohles, brüchiges Material, vor dem einem graut. Anderen Rohstoffen, die ja auch im Inneren der Berge, in 1000 Meter tiefen Minen oder zumindest in Rinde eingeschlossen sind, spricht man neben ihren energetischen und baulichen Qualitäten noch einen ästhetischen Wert zu. Doch hier stand er nun, vor den Bruchstücken eines Lebens, ohne kleinste Fragmente, Erinnerungen, künstlerische Hinterlassenschaften oder wenigstens Überbleibsel beschrittener Lebenswege, die wiederum mit Ästhetik behaftet gewesen wären. Aus dem Kofferraum eines Polizeibusses grinste ihm durch das schwarze Gebein seine eigene Vergänglichkeit und Bedeutungslosigkeit entgegen. Als man ihm von hinten auf den Rücken klopfte, fuhr er heftig zusammen, ganz so, als ob ihm die Bewusstheit zu leben mit einem Mal einen Schock versetzte. Es war der Hauptkommissar.
»Tut mir leid, wenn ich Sie erschreckt habe, Herr Matuschek«, sagte er, und sein Blick schweifte kaum merklich, als handelte es sich um ein nebensächliches Detail über den offenen Kofferraum mit der orangenen Wanne.
»Ich habe Ihnen vom Boot aus zugerufen, aber Sie haben mich anscheinend nicht gehört. Schauen Sie, wir haben wieder etwas.«
Dietz reichte Matuschek einen durchsichtigen Plastikbeutel mit einem knöchelhohen Stiefel, der so von schwarzem Schlamm durchtränkt war, dass er sich wie verfaultes Blattwerk ausnahm, das jeden Moment in sich zusammenfallen müsste.
»Er saß einen halben Meter im Schlamm, was Vor- und Nachteile hat. Günstig ist, dass der Schlamm außergewöhnlich gut konserviert, wie bei durch die Jahrhunderte erhaltenen Moorleichen. Schlecht wiederum ist, dass die von Badegästen, Fischern und vor allem dem Durchfluss des Donau-Seitenarms dort hinten ausgelösten Wasserbewegungen den Rest der Leiche und was immer mit ihr da unten ist, wohl relativ tief vergraben haben. Wir haben einmal ein Auto aus der Donau gefischt, von dem nur noch das Dach aus dem Sand herausragte. So schlimm ist es natürlich in einem stehenden Gewässer nicht. Trotzdem macht dieser abartig stinkende Schlamm alles noch viel schwerer. Deswegen konnten auch unsere Taucher nichts ausrichten. Die haben da drin nicht einmal die Hand vor den Augen gesehen.«
»Hm«, Matuschek nickte geistesabwesend. Er drehte den Beutel mit dem Stiefel in den Händen.
»Die guten alten Boots, die hatte ich auch mal.«
Kommissar Dietz verstand nicht gleich, doch dann lächelte auch er ein wenig melancholisch.
»Ja, ich auch. Mit verschiedenfarbigen Schuhbändern. Das war damals das Allercoolste. Und dazu trugen wir abgewetzte 501-Jeans und Fischerhemden. Natürlich aus der Hose, versteht sich.«
»Versteht sich«, gab Matuschek gespielt trocken zurück.
»So in etwa zwischen 1984 und 1995 war diese Zeit. Meine damalige Freundin trug dazu immer noch so ein Palästinensertuch. Wie alt waren Sie damals eigentlich?«
Der Praktikant überlegte kurz, holte den Pferdeschwanz aus der Parka-Kapuze und sagte etwas verlegen lächelnd,
»Ich, minus 2 bis 8.
Dietz blies die Luft aus den Lippen.
»Minus, nun ja klar, ich meine, Sie sind ja,
Für einen Moment starrte er unweigerlich in die Knochenwanne. Zum Glück wurde er aus dieser Kafka-esken Situation gerettet, da einer der Beamten mit Overall aufgeregt rief, er solle schnell kommen, weil wieder etwas gefunden worden sei.
»Großer Gott, Leo«,
murmelte er vor sich hin, als er zu der Plane mit dem Aushub hinüberging und krampfhaft versuchte, nicht an seinen 40. Geburtstag am kommenden Freitag zu denken.
»Jetzt könnten deine Praktikanten schon fast deine Kinder sein. Mann, oh Mann, oh Mann!«
Nicht, dass er ein wirkliches Problem damit gehabt hätte, älter zu werden. Er war es ohnehin schon gewöhnt, stets ein paar Jahre älter geschätzt zu werden. Das lag natürlich an seiner silbergrauen Stirnlocke, die er schon Mitte 20 hatte und von der die meisten Leute annahmen, er hätte sie sich hineinfärben lassen. Vor einigen Wochen hatte er, um sein recht strubbeliges Haar zu bändigen, es einmal mit Gel versucht. Natürlich traf er dann, wie es Murphys Gesetz verlangt, am selben Tag seine Ex-Freundin Brigitte, die ihr Baby in einer Art Hängematte an ihre Brust geknotet hatte, und ihren glatten Freund Olaf, Markenzeichen, Rollkragenpullover und Designerbrille.
Prompt waren Brigittes erste Worte nicht »Hallo« oder »Servus«, sondern »Hey, Leo, machst du jetzt einen auf George Clooney oder was?« Manchmal freute sich Dietz fast darauf, kahl und faltig zu werden, um endlich dem Fluch der ihm immer falsch ausgelegten grauen Locke zu entfliehen. Sicherlich war er nicht uneitel, aber im Vergleich zu Olaf fand er ausgewaschene Jeans und seine heißgeliebte Öljacke für sein Styling vollkommen ausreichend. Trotz alledem machte ihm einfach die mathematische Dimension der Zahl 40 doch ein wenig Angst. Der Kommissar beugte sich über den letzten Aushub aus den Krallen des Schaufelbaggers. Ganz am äußersten Rand der Plane, so als wolle niemand seine Nähe akzeptieren, nicht das Wasser, nicht das Land und nicht einmal die glitschige blaue Plane, lag ein Schädel. Das, was einmal sein Gesicht ausgemacht hatte, war den Polizeifahrzeugen zugewandt. Dietz sagte es niemandem, weder dem mit einem Male sehr blassen Praktikanten noch den anderen Kollegen. Aber er hatte das Gefühl, dass der Schädel sich von dem Gewässer, das ihn allzu lange gefangen gehalten hatte, abwenden wollte. Seine leeren Augenhöhlen erweckten den Anschein, als suche er irgendetwas in der Ferne, und der wie zu einem lauten Schrei weit aufgerissene Kiefer schien eine stille Drohung auszuspeien. Kapitel 3. Wenn man zum ersten Mal das Haus am rechten Ende der Sackgasse betrat, war man überrascht, denn es war viel größer und geräumiger, als es von außen her vermuten ließ. So war es mit den meisten Häusern der Konrad-Siedlung. Sie war in den frühen 50er Jahren entstanden, als zahlreiche Vertriebene, vornehmlich Sudetendeutsche in Regensburg, eine neue Heimat fanden. Jörg Forster öffnete im gestrickten Trachtenjanker, die Pfeife im Mundwinkel, die Tür. Sogleich kam Hauptkommissar Leo Dietz und seinem Praktikanten Matuschek, ein Duftgemisch aus Kaffee, Vanilletabak und irgendetwas anderem, nicht genau definierbarem, das nach alten Bücherkisten aus der Dachkammer roch, entgegen. Der pensionierte Forster war trotz seiner spärlichen, quer über den kantigen Schädel gekämmten, gelblich-weißen Haare und trotz seines wettergegerbten, zerfurchten Gesichtes immer noch ein stattlicher Mann. Dies lag wohl an seiner geradezu provokant breiten, gespannten Brust, der mehr als aufrechten Körperhaltung und den dünnen Augenschlitzen, in denen eine eisblaue Aufmerksamkeit ruhte, die Matuschek an einen Habicht erinnerte. Wäre er rasiert gewesen, hätte man ihm seine 70 Lebensjahre noch weniger angesehen.
»Herein, herein, kommen Sie nur«,
rief er mit einer wohltuenden, völlig unaufdringlichen Bassstimme.
»Schön, dass die jungen Kollegen mal so einen alten Kerl wie mich aufsuchen, der Ihnen vielleicht auch noch einmal weiterhelfen kann.«
Leo hoffte, dass Matuschek das mit den jungen Kollegen vernommen hatte. Bevor sie etwas erwidern konnten, war der rüstige Rentner schon in den nach Sonntagnachmittag duftenden Tiefen seines Hauses verschwunden, so daß den beiden Männern nichts anderes übrig blieb, als es ihm gleichzutun. Am Ende eines sehr dunklen, holzvertäfelten und mit allerlei Geweihen geschmückten Korridors öffnete sich ein großzügiges Wohnzimmer, das ohne die schweren, auf den Raum drückenden Möbel in Eiche rustikal noch größer gewirkt hätte.
»Darf ich Ihnen meine Frau vorstellen?«
sagte Forster und wies auf eine massige, grell geschminkte Dame in den Mitsechzigern mit pechschwarzen Haaren, die so schnell aus ihrem Sessel hochschoss, dass Dietz und Matuschek unweigerlich einen Schritt zurücktraten.
»So, dann haben's jetzt den armen Teufel wohl gefunden, wie mein Mann mir gesagt hat.«
»Ja, das haben wir«,
antwortete Dietz, den es irgendwie störte, dass die einzige nicht in den Fall involvierte Person im Raum gleich begann, die Gesprächsführung in die Hand zu nehmen.
»Und ist er es auch ganz bestimmt?«
hakte Forster nach, dem Dietz' verhaltener Blick nicht entgangen war.
»Ja, wir können ganz sicher sein«, gab Dietz zurück. »Wir haben anhand der Skelettteile aus dem Weiher eine DNA-Analyse durchgeführt und mit der DNA von Frau Engel, der Mutter, verglichen. Es gibt überhaupt keinen Zweifel, der Tote ist der Vermisste, Michael Engel.«
»Ich hab's ja schon immer gesagt«, ereiferte sich Forsters Frau. »Den haben's in irgendein Baggersee geschmissen oder im Wald verschaufelt.«
Falls Forster die verbale Dominanz seiner Frau als unpassend empfand, schien er es sich dennoch nicht anmerken zu lassen, und das Eisblau unter seinen buschigen Augenbrauen blitzte keineswegs stärker auf, als er mit ruhiger, geübter Hand seine Pfeife stopfte und sie bestimmt fragte,
»Wolltest du nicht noch?«
Einen Moment lang sah sie verdutzt drein, dann huschte ein Anflug von Röte über ihr Gesicht.
»Ich? Ja, natürlich jetzt, wo du's sagst. Ich wollte ja heute Nachmittag noch zu Dings, rübergehen wegen... Na ja, ist ja nicht wichtig. Ich bringe euch nur noch den Kaffee und bin schon weg. Du kannst ja...«
Sie machte noch den kläglichen Versuch eines Lächelns, entschied sich dann aber doch für ein beleidigtes Mundwinkel nach unten ziehen und drehte sich auf dem Absatz ihrer Plüschpantoffel um.
»Ja, ich kann«,
erwiderte Forster gelassen und entzündete seine Pfeife. Kurz darauf hörten die drei Männer einen genuschelten Gruß aus dem Geweihgang und das kräftige Zuschlagen der Haustür.
»Ich möchte Ihnen etwas zeigen«,
sagte Forster, nachdem er Dietz und Matuschek einen Platz an einem runden Tischlein mit geklöppelter Decke angeboten hatte, und zog aus einem der drei Papierstapel einen Schnellhefter mit Zeitungsausschnitten heraus.
»Sehen Sie sich das hier an.«
Forster schlug eine der letzten Seiten des Schnellhefters auf und zeigte Dietz und Matuschek einen querformatigen Abzug eines Artikels aus der Abendzeitung.
»Da sind sie fast alle drauf, die im Fokus unserer Untersuchungen standen«,
sagte er mit einer Stimme, die unterschwellig anklagend klang.
»Engel, die Bandmitglieder, seine Freundin und... Schauen Sie mal hier auf diesem Bild.«
Er hatte eine Aufnahme in der Hand, die Michael Engel im Gedränge irgendeiner Großveranstaltung zeigte.
»Da hinten, am rechten oberen Bildrand. Da ist er.«
»Er?« hakte Matuschek ein.
»Was heißt er?« »Ein Stalker. So sagt man doch heute, nicht wahr?«
erwiderte der ehemalige Kommissar verständnisheischend. Aber Dietz und Matuschek sahen sich nur unbeholfen an.
»Na, so ein besessener Fan eben«,
schob Forster nach.
»So sagt man doch heute. Sind Sie nun die Millenniumsgeneration oder ich?«
sagte er mit dem triumphierenden Lächeln derjenigen, die gerne die Fehler anderer betonen und sich dabei gespielt nachsichtig geben.
»Na ja, vielleicht keiner mehr von uns«, gab Dietz etwas sardonisch zurück. »Was hat es nun mit diesem Stalker auf sich, Herr Forster? In den Polizeiakten habe ich nichts von ihm gefunden.«
Nun war Forsters Triumph vollendet.
»Na, da haben Sie Ihre Hausaufgaben aber ein wenig schlampig gemacht, muss ich schon sagen. Es hat tatsächlich eigens eine Akte über ihn gegeben. Tietze war sein Name. Simon Tietze. Wir,
schaltete sich Matuschek ein.
»Haben noch nicht alle Akten durch.« »Ja, ja, schon klar.«
Forsters genugtuendes Lächeln verriet ihnen, dass er sich als alter Hase kein X mehr für ein U vormachen ließ.
»Machen wir es doch folgendermaßen«,
schlug er vor.
»Sie erzählen mir, wie Sie ausgerechnet auf diesen Weiher gekommen sind, und ich kläre Sie über Tietze auf.«
Zur Bekräftigung seiner Worte schlürfte er genüsslich aus seiner Kaffeetasse mit dem blauen Blümchenmuster, lehnte sich zurück in den abgenutzten Ohrensessel und legte erwartungsvoll die gefalteten Hände in den Schoß. Dietz hatte nicht die geringste Lust, sich vorführen zu lassen. Deshalb nahm auch er erst einmal einen kräftigen Schluck Kaffee, schien dann festzustellen, dass etwas Zucker fehlt, rührte gemächlich um und nippte noch einmal.
»Also gut«, fing er an, »die Sache ist schnell erklärt. Der Fall Engel war natürlich jedem im Polizeipräsidium bekannt, aber eigentlich war er schon aufgegeben. Niemand rechnete wirklich noch damit, auch nur mehr irgendeine Spur des Vermissten zu finden, bis eben der Pächter Schlingpflanzen ausbaggerte, was er eigentlich in den vergangenen Jahren schon öfter getan hatte, nur sei er dieses Mal eben ungewollt fündig geworden. Er erzählte mir, er hatte gerade eine Schaufel voll irgendwelchem Wasserpflanzengestrüpp hinter sich ins Boot gehievt, als sich daraus etwas löste und mit einem seltsam klackenden Geräusch auf der Reling aufschlug. Zuerst dachte er an ein Stück totes Holz, bis er erkannte, dass es sich um einen etwa 35 Zentimeter langen Knochen handelte. Tatsächlich war es der Oberschenkelknochen, von dem ich Ihnen schon am Telefon erzählt habe.«
Forster war sichtlich verblüfft.
»Wie, also? Dann war alles nur Zufall statt Ergebnis effektiver Polizeiarbeit, und ich dachte, Sie hätten konkrete Hinweise auf den Fundort gehabt.«
Dietz zog seine Armbanduhr aus der Jeans. Er musste einen Stift für das Lederband erneuern lassen, weshalb er sie nicht am Handgelenk trug, und legte sie demonstrativ auf den Tisch.
»Ich bin sicher, Herr Forster, dass Sie früher oder später den richtigen Riecher gehabt und das Opfer gefunden hätten.«
Das Eisblau unter Forsters dichten Brauen nahm für einen Augenblick an Intensität zu.
»Könnten wir jetzt bitte zu diesem Tietze kommen?«
setzte Dietz nach, wobei ihn sein eigener harscher Ton überraschte. Forster beugte sich zu Dietz und Matuschek vor und senkte, um seinen Worten noch mehr Gewicht zu verleihen, die Stimme.
»Der war es.« »Sie meinen, er hat Engel auf dem Gewissen?« fragte Matuschek.
»Hundertprozentig.« »Was macht Sie da so sicher?«
wollte Dietz wissen.
»Es gibt doch viele Fans und darunter auch genügend Fanatische.«
»Sicher, sicher.«
Forster gab nun wieder den Überlegenen. Irgendwie schien er jede Information, die nur ihm bekannt war, bis aufs Letzte auskosten zu wollen.
»Aber dieser hier war anders. Er hatte Engel immer wieder bezichtigt, seine Musik gestohlen zu haben.«
»Oh nee, nicht so einer«, rief Matuschek aus. »Das ist die schlimmste Stalker-Variante. Diese Typen vereinnahmen ihr Idol dermaßen, dass sie Schizophrenie, im Extremfall sogar Persönlichkeitsspaltungen entwickeln können. In ihrer Besessenheit unterscheiden sie dann manchmal nicht mehr zwischen dem, was sie selbst erlebt oder getan haben, und dem, was sie aus der Biografie des jeweiligen Vorbilds, meistens sind es natürlich Stars, wissen. Und wenn ihr alter Ego sich einmal nicht so verhält, wie es ihrem Wunschdenken entspricht, werden sie aggressiv«,
fügte Forster hinzu.
»Eigentlich war Tietze, damals war er Anfang 20, ein gleichermaßen unauffälliger wie unbescholtener Mann«, fügte er hinzu. »Er arbeitete als gar nicht mal so schlechter Fassadenmaler bei einem mittelständischen Malerbetrieb in Kelheim. Zumindest legte sein Chef beide Hände für ihn ins Feuer. Jetzt wohnt er übrigens nicht mehr hier. Er hat geheiratet und ist irgendwohin nach Ostdeutschland gezogen, in die Gegend von Magdeburg oder so.«
»Weshalb haben Sie ihn dann überhaupt verdächtigt und tun es offensichtlich immer noch?«, fragte Matuschek.
»Er hat mindestens 5-mal bei der Kelheimer Polizei Anzeige erstattet und einmal sogar bei einem Konzert auf einem Volksfest in Abensberg zu randalieren begonnen. Aber das macht ihn doch noch lange nicht zum Mörder«,
beharrte Matuschek.
»Da gebe ich Ihnen recht«,
erwiderte der alte Mann.
»Bis auf den kleinen Umstand, dass er durch das ganze Bierzelt schrie, dass er Engel selbst zur Rechenschaft ziehen werde, wenn die Polizei nicht dazu fähig sei. Ich habe viele Vernehmungen mit ihm durchgeführt, und ich sage Ihnen, das war ein Irrer, wie er im Buche steht.«
Dietz klopfte sich mit der flachen Hand auf den Schenkel.
»Herr Matuschek und ich müssen jetzt wieder aufbrechen, aber ich will mir diesen Tietze auf jeden Fall ansehen. Ach ja, noch etwas. Kamen für Sie die hier?«
Er drehte mit dem Zeigefinger einen Kreis um die Leute auf dem Gruppenfoto.
»Ich meine, die Bandmitglieder und Freunde, niemals als mögliche Täter in Frage?« »Na ja, brauchbare Motive waren da eigentlich nicht zu holen, geschweige denn handfeste Indizien.«
Als die beiden Männer später in Dietz' Defender saßen, blätterte Matuschek den Schnellhefter mit den Zeitungsartikeln durch, den ihnen Forster mitsamt einem ganzen Karton weiterer durch die Jahre gesammelter Unterlagen mitgegeben hatte.
»Ich weiß nicht so recht«, fing er an.
Er meinte Forster.
»Scheint mir ja von Tietze als Mörder genauso verbohrt überzeugt zu sein wie Tietze von der Vorstellung, dass Engel ihm irgendwelche Songs gestohlen hätte. Wie sehen Sie das?«
Dietz zuckte mit den Schultern.
»Unterschätzen Sie mir den alten Fuchs nicht. Seine Aufklärungsrate hat heute immer noch legendären Status.« »Das mag schon sein«,
antwortete Matuschek.
»Aber auf mich macht er, bei allem Respekt, den Eindruck wie jemand, der seine unumstößlich festen Ansichten genauso tief versteckt wie die restlichen Knochen unseres armen Rockmusikers.«